Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
So, herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast Scheiß auf deine Kindheit. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die Sünke. Und Sünke wird uns heute ein bisschen aus ihrer Kindheit erzählen, was so der Verlauf dann ihres Lebens betrifft, aus der Geschichte ihrer Kindheit und was sie daraus gemacht hat. Sünke hat nämlich was ganz Besonderes aus ihrer Geschichte gemacht. Herzlich willkommen, Sünke.
Ja, danke, liebe Nicole. Ich bin total froh, hier zu sein und habe mich so mega gefreut. Vor allen Dingen auch über den Titel von deinem Podcast, Scheiß auf deine Kindheit, weil ich mich auch öfter mal gefragt habe, warum ich? Ne? Und dann kommt auch dieses, oh, warum ich? Und ich möchte da auch gerne mal drauf scheißen.
Ja.
Aber das war leider so nicht möglich, erstmal im ersten Gang. Und insofern freue ich mich total, hier zu sein, dass ich hoffentlich andere mitnehmen kann, die sich darin wiederfinden, die sich in mir wiederfinden, in dem, was ich vielleicht sage oder wie ich empfunden habe. Ja, finde ich total toll, was du machst und ja, bin ganz
Danke.
gespannt.
Danke, Sünke, dass du da bist. Sünke, und dann legen wir schon gleich los. Kannst du mir oder unseren Hörern ein bisschen von deiner Kindheit erzählen? Was waren so die größten Herausforderungen, mit denen du konfrontiert warst?
Also ich kann sagen, so grundsätzlich erstmal im ersten Step würde man sagen, ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Ich lebe hier an der Ostsee gelebt, so wir hatten großen Hof, wir hatten Tiere zu Hause, alles schön. Und meine Mutter, Großmutter sind selbstständig gewesen damals mit einer kleinen Pension hier an der Ostsee, die ich heute ja führe. Und ja, und mein Vater war natürlich da. Meine Eltern haben das nicht gemeinsam geführt, sondern meine Mutter und mein Vater ist damals ganz normal auf der Werft arbeiten gewesen. Und ja, er hatte halt ein relativ großes Problem, nämlich er war suchtkrank mit Alkohol. Und ich würde das tatsächlich als meine größte Herausforderung in der Kindheit betiteln. Denn das hat ganz viel in meinem kleinen Kinderdasein ausgemacht. Und wenn ich so heute zurückblicke, auch in meiner persönlichen Entwicklung, sehe ich mich als kleines Mädchen halt ganz oft allein, ganz oft in Angstsituationen, ganz oft in Situationen, wo ich ja gar nicht wusste, was kann ich jetzt machen, um mich irgendwie aus dieser Situation zu retten oder ja auch meine Eltern aus verschiedenen Situationen zu retten. Ja, das sehe ich so heute als meine kindliche Herausforderung, in einem Konstrukt aufgewachsen zu sein, was ich so nicht selbst gewählt habe, was mir quasi durch ja Probleme meiner Eltern, eben speziell auch meines Vaters, aufgedrückt wurde letztendlich. Ich bin mit den Problemen meiner Eltern, mit meines Vaters konfrontiert worden. Und das hat ja nachhaltig im Erwachsenenleben massive Spuren bei mir hinterlassen.
Und welche Spuren waren das? Also was hast du dann als Erwachsene gemerkt, dass in deiner Kindheit, auch wenn man das vielleicht auch erst als ja normal empfindet, ne, weil wenn Alkohol einfach zum täglichen Gebrauch oder eigentlich Missbrauch dazugehört, wie hat sich das denn in deinem Erwachsenenleben gezeigt, dass du gemerkt hast, boah, in meiner Kindheit ist trotz der äußeren Umstände, es war alles da, es hat an nichts gemangelt. Aber woran hast du denn dann gemerkt, dass es in deiner Kindheit wahrscheinlich doch nicht so gut gelaufen ist?
Also man könnte tatsächlich sagen, jetzt wo wir auch so drüber sprechen, dass das alles so ein schleichender Prozess war, auch von klein auf an, in die Pubertät, in die Jugend, mein Verhalten, ich war sehr explosiv, sehr präsent im Sinne von laut. Ich wollte gesehen werden. Ich wollte wahrgenommen werden. Das wusste ich natürlich alles damals nicht. Ne? Ich war ja ein junges Mädchen und konnte das natürlich nicht so einschätzen. Ich war halt in der Schule und habe immer quasi Dresche gekriegt, so nach dem Motto, jetzt sei doch mal still, sei doch nicht so laut und entschuldige dich bei den anderen. Und das kannst du so nicht machen. Und ich dachte immer, warum ist das so? Die Welt war für mich total schräg, weil ich immer irgendwie anders sein sollte und habe das natürlich überhaupt nicht so wahrnehmen können. Und das hat sich im Grunde auch immer durch mein ganzes Leben so gezogen. Ich war jemand, der sehr direkt war, der ja kein Blatt vor den Mund genommen hat, schon auch seine Meinung vertreten hat, nach vorne gegangen ist. Nur das hat mir halt oft keine Punkte eingebracht. Also, weil ich einfach nicht dieses, ich hatte halt nicht dieses Gefühl dazu, es auch mal im richtigen Moment an der richtigen Stelle anzubringen. Und im Laufe dieser Zeit, vor allen Dingen ja auch, als ich so 14, 15 war, hat sich ja die Krankheit meines Vaters extrem zugespitzt, so dass er quasi ja, also so massiv abhängig war davon, mit, sage ich jetzt mal, mit einem Schnaps irgendwie noch Richtung Krankenhaus gebracht zu werden, um ihn überhaupt irgendwo hinzubekommen, weil die Sucht so groß war, die hatte halt sein ganzes Leben so massiv eingenommen. Und er war mittlerweile ja auch schon körperlich sehr eingeschränkt, hatte einen Schlaganfall, der dann nicht richtig erkannt wurde. Und man hat ihn damals ausnüchtern lassen. Und ja, dadurch hatte er dann linksseitig eine Lähmung, kam dann wieder nach Hause. Und ich habe ihn dann ungefähr ein halbes Jahr gepflegt. So als junges Mädchen, da war ich 14, 15 Jahre alt. Und ich meine, wer will das schon?
Ja, so
Ja,
viel
ganz ehrlich.
Verantwortung zu übernehmen, ja.
Ja, also wer will das schon, sein Vater irgendwie in dieser, ja, doch, wie sage ich mal, für ihn war das sicherlich auch nicht cool, so als erwachsener Mann, aber andererseits war ich wahrscheinlich auch die Einzige, die irgendwie, ja, ich habe immer Kontakt zu ihm gehalten. So als Tochter, so irgendwie für mich war klar, ich kann ihn natürlich nicht irgendwo so da vor sich hin vegetieren lassen, habe dann auch versucht, natürlich Alkohol zu verstecken und ja, und habe ihn dann eben eine Zeit lang gepflegt zu Hause, habe ihn unterstützt und da waren schon sehr auch traumatische Erlebnisse, muss ich ehrlich sagen, die ich hatte, weil er sich auch sehr stark auf mich bezogen hat und sehr stark gestützt hat und gemerkt hat, so, okay, sie ist da und sie hilft mir, hat halt nachts viel Unruhe gehabt, hat nach mir gerufen und ja, ich meine, ich war 15, ganz ehrlich,
Ja.
was hat ein 15-jähriges Mädchen, die hat doch was ganz anderes im Kopf, als sich jetzt da um ihren ja immer noch quasi suchtkranken Vater zu kümmern. Also, aber nichtsdestotrotz hatte ich immer diesen unbändigen Wunsch und Willen ja auch, ihm irgendwie zu helfen. So,
Ja.
ne? Nur du kannst natürlich einem Suchtkranken nicht helfen, das muss er alleine machen. Und naja, er ist dann irgendwie nach einem halben Jahr, war es ja trotzdem nicht besser mit dem Alkohol und er ist dann ja quasi wieder irgendwie in den Entzug und ist dann damals auch direkt bei uns zu Hause ausgezogen. Ne? Meine Eltern haben sich dann scheiden lassen. Und ich glaube, das war ein ganz massiver Einschnitt in meinem Leben, diese Phase mit dem Alkohol, der sich ja von klein bis Jugend eben hingezogen hat, immer wieder konfrontiert zu sein, immer wieder Streits meiner Eltern mitzuerleben, die ich versucht habe zu verhindern, indem ich mich als kleines Mädchen bei uns zu Hause, in der Küche gab es damals so einen Vorhang, da habe ich mich dann immer versteckt und gewartet und gehofft, dass meine Eltern sich nicht streiten. Und wenn es dann für mich zu viel wurde, dass sie gestritten haben, bin ich dann quasi zum Vorschein gekommen, da hinterm Vorhang. Manchmal haben sie es auch mitbekommen, dann haben sie mich wieder ins Bett geschickt. Und dieses Gefühl, was ich da als Mädchen hatte, dieses innerliche Gefühl und Brust, Bauch, so schlechtes Angstgefühl, ja, einfach Hilflosigkeit auch zu spüren, ne? So, wenn die Eltern sich jetzt streiten, es möchte ja kein Kind, niemand ist da, der dir helfen kann. Dann hatte ich noch einen, oder habe ich einen kleinen Bruder, der ja auch irgendwie noch da war und den ich mich ja damals auch noch gekümmert habe. Ja, und eben im Laufe von Kindheit über Jugend bis ins junge Erwachsenenalter waren schon immer mal so Signale da, wo ich gemerkt habe, ich bin schon ganz schön kaputt, ne? So müde und ja, habe so Symptome wahrgenommen wie, wenn ich jetzt, war beruflich sehr erfolgreich, kann ich sagen. Ich habe in Führungspositionen gearbeitet, habe das immer unfassbar gerne gemacht und habe aber gemerkt, in Situationen, wo es dann um mich ging, wo ich zum Beispiel Präsentationen machen musste oder vor Menschen sprechen oder ich wusste, okay, ich muss jetzt zum Chef. Boah, da habe ich richtig gemerkt, so, okay, da ist schon eine krasse Symptomatik. Ich hatte dann Herzrasen, mein Hals hat sich zugeschnürt. In Meetings habe ich dann gemerkt, so, zum Anfang ging es noch, aber immer, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich bald dran, kamen dann richtig krasse, ja, Angstsymptome am Ende. Und ich, also manchmal weiß ich echt nicht, wie ich es überlegt habe, weil ich immer gedacht habe, kurz davor, ich sterbe und ich kipp gleich um. Ja, und das waren so die ersten Signale, aber die habe ich gar nicht so für voll genommen. Also, ne, weil man teilt es ja auch nicht und sagt, oh Gott, mir geht's so scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll und mir schwitzen die Hände und nee, das habe ich dann einfach, ja, ignoriert, kann man sagen.
Ja.
Ne, es war dann immer mal wieder da und es gab auch andere Situationen und ja. Und dann ging es los, richtig Ende 20, Anfang 30. Ich hatte mittlerweile meine erste Ehe hinter mir und meine Tochter geboren. Da war ich 24. Mein Vater ist verstorben 2001 schon an seiner Alkoholkrankheit. Da war ich 26. Das war auch ganz krasser Einschnitt, weil ich nicht wusste, dass er unter anderem auch schwer krank war. Also neben dem Alkoholismus war noch schwere Krebserkrankung, von der er mir nicht erzählt hat, was mir auch ganz lange zu schaffen gemacht hat, weil ich es einfach nicht wusste. Ne, es kam wieder hoch, dieses, ich möchte ihm helfen und ich konnte ihm nicht mehr helfen. Es war zu spät. Und als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, da war er schon in einem ganz schlechten Zustand. Ja, und wie du merkst, es rührt mich gerade unfassbar.
Ja, weil es so hilflos ist, ne? Man kann nichts machen und dann kommen,
Unbedingt,
ja,
unbedingt.
und dann kommen alte Gefühle aus der Kindheit hoch, die diese
Ja,
Hilflosigkeit
ja.
wieder zeigen. Ja.
Und das war schwer, weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt hier fahre, er war ja damals auch woanders untergebracht, das war dann nicht ein ganzes Stück weg von mir und ich wusste damals, ich muss mich verabschieden. Ich muss mich verabschieden. Und ja, wie verabschiedet man sich innerhalb von 2 Stunden von seinem Vater, ne? So, ja. Es gibt nur so eine Situation, an die kann ich mich noch gut erinnern. Dann habe ich mich so zu ihm hingehockt und er hat dann quasi meinen Kopf gestreichelt. Und das ist so eine bleibende Erinnerung sozusagen. Ja, die rührt mich auch voll.
Ja.
Aber eher schön, weil das ist tatsächlich nochmal so irgendwie wie so eine Verbindung, weißt du? So zu ihm. Dass man eine Verbindung hatte und dass man weiß, okay, er hat es ja nicht mit Absicht gemacht.
Nein,
Er
es ist ja
war
eine Krankheit.
nur, ja, genau, aber das musst du auch erstmal lernen im Laufe des Lebens, weil erst nimmst du es als normal an und glaubst, das ist das normale Leben, ne? Und dann, ja, und dann merkst du so, es ist aber eigentlich überhaupt nicht richtig, was da alles passiert ist. Und dann geschehen diese Dinge. Auf jeden Fall ist er dann verstorben. 2001, und das glaube ich, ist bei mir so ein bisschen wie im Film abgelaufen. Also, ich habe das alles gar nicht so wirklich wahrgenommen. Und dann, wie gesagt, Ende 20, Anfang 30 bekam ich dann massive Schwierigkeiten mit richtig krassen Panikattacken. Also von gleich auf jetzt. Ohne zu fragen. Ich bin Auto gefahren oder ich war in Berlin, stimmt gar nicht, ich war in Berlin bei Freunden und war alleine und dachte mir, ach Mensch, ist ja ganz entspannt hier, jetzt gehe ich mal in die Küche, mache mir einen Kaffee. Und habe schon gemerkt, so, okay, ich bin ein bisschen unruhig, so, und stehe auf und gehe in die Küche und auf einmal, wie aus dem Nichts, wirklich, wie aus dem Nichts, kriege ich so eine heftige Panikattacke. Mir ist fast der Brustkorb auseinandergesprungen. Ich habe dieses unfassbare Gefühl gehabt, ich sterbe jede Sekunde, ich sterbe jede Sekunde. Und keine Ahnung, ich bin von links nach rechts, von rechts nach links gelaufen. Ich habe dann meinen damaligen Kumpel angerufen, gesagt, du musst sofort herkommen. Sofort. Ich weiß sonst nicht, ich kipp um und ich weiß nicht, was passiert. Also das war richtig, richtig heftig. Naja, kam dann eine Freundin, kam dann direkt, die wohnte um die Ecke, die brachte mich dann zum Hausarzt und der, naja. Die wissen dann ja meistens schon, was so passiert. Ich saß dann mit einer Tüte so quasi hyperventilierend im Arztzimmer, wusste überhaupt nicht, was los war. Mein Körper war taub und der kribbelte nur. Eigentlich stand ich neben mir. Und dann kam er auch rein und sagte, ja, und was ist denn los und so. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, was los ist. Also, ne, ich habe nur gemerkt, ich musste viel weinen und so. Und dann fragte er mich auch, ja. Ist dann sonst alles bei Ihnen in Ordnung? Dann ging es richtig los bei mir. Ich habe geweint und geweint und geweint und ich wusste überhaupt nicht, warum. Überhaupt nicht. Ich habe mir Sorgen gemacht um meine Tochter, so, oh Gott, und hoffentlich geht es ihr gut und ich mache mir Sorgen und so. Also, ne, so dieses ganze Karussell, was dann losgeht von so Dingen, das ist so schwer zu beschreiben, aber es ist eine Mühle, die losgetreten wird, das machst du ja nicht selber, aber deine ganzen Symptome, die ballern dann los. Naja, ja, bin ich dann zur Hausärztin und also bei mir hat dann gesagt, gehen Sie mal hier zur Hausärztin und dann war ich da auch. Die hat dann gesagt, jetzt machen Sie mal eine Pause. Ach, ja, eine Pause. Das ist auch so eine Sache, ne? Machen Sie mal eine Pause, wenn jemand immer irgendwie in Bewegung ist. Das ganze Leben von mir war in Bewegung.
Ja.
Na, ja, ich hatte nie
Und
die Chance.
du warst ja auch ständig in der Anspannung seit deiner Kindheit, ne? Dein
Absolut.
Nervensystem war ja total
Absolut.
überreizt dadurch.
Ja, nur du merkst es nicht. Das ist
Weil es
das
normal
Problem,
ist.
weil es für dich normal ist. So, und durch also Angststörung ist es letztlich in einer Angststörung geendet, in einer generalisierten sogar. Die zeigt dir am Ende erstmal nur so, jetzt mal Achtung, du musst mal aufpassen, jetzt guck doch mal bitte, was bei dir los ist. Nur du verstehst es immer noch nicht. Ne? Also das ist trotzdem nicht so, dass du sagst, ja, ach so, ja, Angststörung, jetzt muss ich mal was machen. Nee, es funktioniert nicht, weil ich habe es nie gelernt. Ich habe es nie gelernt, darauf zu schauen, was ist gut für mich? Wie ist meine Wahrnehmung mir selbst gegenüber? Meinen Gefühlen, meinen Emotionen? Ja, was fühlt sich gut an für mich? Das kannte ich ja gar nicht. Na, weil das, was ich hätte mitbekommen müssen von Eltern. Und ja, natürlich hatte ich schöne Phasen, ohne Frage. Ne? So, ich bin ein sehr freiheitsliebendes Kind gewesen und so bin ich auch heute noch und so bin ich auch groß geworden, hatte tolle Großeltern, ne? Und auch tolle Eltern. Ne? Das steht außer Frage, außer Frage. Aber ich habe es nie gelernt. Nie hat mir jemand gezeigt, so, jetzt bist du mal dran, sondern ich wurde ganz früh in die Verantwortung genommen und habe von Anfang an mich immer um andere kümmern müssen. Ich habe nie eine Grenze setzen können, bis, also ich sag mal, bis Mitte 40 tatsächlich, weil es mir nicht beigebracht wurde. Meine Mutter ist auch so ein ganz herzensguter Mensch auch sehr aufopfernd und für andere und ja, lernst es natürlich auch nicht.
Ja.
Ja? Und auch mein Papa war so, ne? Der war ja nicht, dass er gesagt hat, nee, gibt's nicht, auch ein sehr herzensguter Mensch. Sehr offen und trotzdem eben ja mit seinen eigenen Problemen zerfressen und dann eben in die Suchtkrankheit gerutscht.
Ja, und das Problem ist natürlich auch, wenn du als Kind schon lernst, ich muss mich aufopfern. Na, ich muss unterstützen, dann warst du ja auch parentifiziert, du hast früh Verantwortung übernommen, du hast deinen Vater gepflegt, ne, als junges Mädchen. Und dann lernt man natürlich, dass die eigenen Bedürfnisse nicht wichtig sind. Also ich bin nicht wichtig, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Und wenn du halt groß wirst, dass deine Grenzen nicht geachtet werden, weil es in der Familie, in dem Familienkonstrukt einfach nicht, ja, es ist nicht Tenor, Grenzen zu achten, sondern, also die eigenen, sondern immer
Ja.
nur zu gucken, dass es deinem Umfeld irgendwie gut geht. Und schlussendlich kann ich mir auch vorstellen, dass diese Art von Co-Abhängigkeit, die ja dann entsteht, ne, auch im Hinblick auf deine Mutter, dass das irgendwann zermürbt einen das und dann kann man nicht mehr anders als zu gehen. Wie denn auch, ja? Was mich mal interessieren würde, ist, wie stehst du heute zu dem Thema Alkohol oder hast du während deines Lebens zum Thema Alkohol gestanden, wenn du so groß wirst? Weil das ist auch immer ein Thema meiner Klientin und deswegen interessiert mich das
Das
sehr.
kann ich dir ganz genau sagen. Also, ich habe tatsächlich auch kurze Ausreißer gehabt, als ich sehr jung war, so 17, 18, 19. Jetzt nicht ausufernd, aber schon habe ich auch mal was getrunken. Ich habe häufig Menschen in mein Leben gezogen, die auch mit Alkohol ein Problem hatten. Partner.
Ja.
Ich fand es widerlich, widerlich, wenn Menschen getrunken haben. Eine ganz lange Zeit. Also meine damaligen Schwiegereltern, wenn man mal ein Fest hatte oder so, wir trinken jetzt mal einen Sekt. Und ich dachte immer, Alter, müssen die immer alle saufen?
Ja.
Nicht angehen. Ich sage immer, man kann doch auch mal irgendwie ohne Alkohol fröhlich sein oder Spaß haben. Es muss doch nicht immer alles mit Alkohol passieren. Und ich habe mich da also innerlich auch richtig gegen gesträubt. Hab mal ein Gläschen Sekt mitgetrunken, aber im Großen und Ganzen war Alkohol für mich persönlich nie wirklich ein Thema, für mich persönlich, auch wenn ich mal so ein, zwei Ausreißer hatte. Heute ist es anders. Ich habe natürlich auf diesem Weg, als dann Anfang 30 meine Angst sozusagen ausgebrochen ist und ich mich auch leider Gottes fast 15 Jahre durchgängig damit gequält habe. Ich bin unfassbar resistenter oder durchhaltender. Das ist auch so, ich muss durchhalten, glaube ich. Das ist auch so mein so Glaubenssatz, dass ich schaffe das, ich muss da durch, ne? Da musst du durch. Das habe ich lange, lange ausgehalten und habe dann so Ende 30 mal den ersten Schritt Richtung Heilung gewagt. Für mich persönlich, weil es eben mich 2013 so krass ausgenockt hat, auf diesem Weg der Selbstentwicklung und der Lösung meiner Themen aus meiner Kindheit hat sich auch dieses Thema, ich finde es widerlich, wenn andere trinken, aufgelöst für mich. Ne? Ich finde es nach wie vor nicht schön, so, aber am Ende muss es jeder mit sich selbst ausmachen. Sehr, sehr schade, wer diesen Weg für sich wählt oder da reinrutscht. Es ist ja meistens ein Reinrutschen und gar nicht so, ich gehe jetzt irgendwie bewusst da rein und nehme Alkohol oder Drogen oder was auch immer. Ja, aber heute
Ja.
ist es, und es ändert sich auch, ne? Also ich habe jetzt keine Menschen mehr, die wirklich ein Alkoholproblem haben. So. Allerdings.
Wie hast du das denn schlussendlich gelöst? Also wie hast du denn gemerkt oder mit welcher Methode, was hast du gemacht? Wie hast du denn gemerkt, dass in deiner Kindheit was schiefgelaufen ist? Und wie hast du denn schlussendlich den Zusammenhang zwischen deiner Kindheit und den Panikattacken erkannt? Und wie hast du das bearbeitet?
Also dieses Erkennen und Zusammenhang und so, das hat schon sehr lange gedauert. Ich habe, wie ich dir gerade gesagt habe, so Ende 30 hatte ich ja den totalen, ja, ich würde sagen, Burnout gekoppelt mit Angst und Panik und depressive Züge, so dass bei mir im Grunde nicht mehr wirklich irgendetwas ging. Und da begibst du dich natürlich irgendwann auch auf die Suche. Also wenn das Leid groß genug ist, begibt sich der Mensch, oder ich sage es mal von mir, habe ich mich auf die Suche begeben, weil mein Leid war unfassbar hoch. Ich konnte einfach nicht mehr. Mein Körper war noch da, irgendwie in Form einer Hülle, völlig emotionslos. Ja, ich sage immer, ich war innerlich tot. Ne? Also so dieses Gefühl das kann man auch nicht beschreiben. Das ist ein Gefühl, das ist eigentlich kein Gefühl, sondern es ist ein Zustand. Es ist ein Zustand, ich lag hier zu Hause und es ging einfach nichts mehr. Und der Schlüsselmoment für du musst jetzt wirklich was tun, war mein Kind. Ne? Also ich war zumindest so weit, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Es ist mir egal, was die anderen sagen. Ich kann jetzt nicht mehr. Und meine Tochter kam dann und hat mich gefragt oder gesagt zu mir, Mama, du lachst gar nicht mehr. Boah, und das hat auf jeden Fall ordentlich was gerührt in mir. Und ich dachte mir, nee, Sönke, ey, das geht überhaupt gar nicht, wenn dein Kind dir jetzt schon sagt, die hat es ja auch alles mitgemacht am Ende, was auch noch mal ganz viel mit mir gemacht hat. Und da dachte ich, nee, ich muss jetzt, irgendwas musst du machen. Du musst was machen, was auch immer. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und habe gegoogelt und gelesen und noch mal. Und immer wieder kam: Werden Sie Ihre Angst los mit Hypnose? Und ich dachte, ja, genau, Hypnose, pff, boah, wer weiß, was die da machen. Und naja, wenn du Angst hast, hast du natürlich auch Angst davor, ist ja klar. Und habe das auch noch ein bisschen vor mich hergeschoben. Ich glaube, so circa ein Jahr, habe zwischenzeitlich Bachblütentherapie gemacht, so ganz sanfte Methoden, habe mich von dem einen oder anderen, naja, du triffst dann auch die Menschen, die dir helfen, ne? So, und habe dann ein Frauencoaching schon mitgemacht und ja, das hat aber noch nicht die bahnbrechenden Erfolge gebracht, sondern es waren so die Anfänge. Und kurz vor meinem 40. Geburtstag war es halt so, dass ich dachte, okay, ich habe eben immer wieder gegoogelt und bin immer wieder auf dieser Seite gelandet und habe nochmal gelesen und nochmal und nochmal. Und dann habe ich die angerufen. Und das war das erste Mal nach so vielen Jahren, dass ich mich verstanden gefühlt habe. Weil die Dame am anderen Ende hat halt ge mich, ich habe ihr das halt so alles erklärt und ich hatte ja auch schon Medikamente genommen und die wollte ich aber nicht nehmen, weil ich gespürt habe, ich möchte das nicht, ich will nicht irgendwie so lethargisch da sitzen. Ich habe es probiert, habe auch gemerkt, okay, die haben mich runtergebracht und so, aber das war nicht der Zustand, den ich haben wollte. Und habe auch zwei Psychotherapien gemacht, Gesprächstherapien, wo mir dann gesagt wurde, ja, heißt deine Angst willkommen und oh. Und alle Hörer und Hörerinnen, die mich jetzt hören, ja, die werden wissen, wovon ich spreche. Du kannst dich nicht hinsetzen und kannst sagen, so, liebe Angst, dann komm doch mal bitte her, weil wer will dann Angst? Also ich meine, wer will dann eine Angst willkommen heißen? Und dann kommt vielleicht noch eine Panikattacke und ich bin wieder im Sterbemodus. Nee, also so. Niemand hat mich verstanden. Ja, okay, natürlich habe ich darüber gesprochen, habe ich auch über meinen Bruder, meine Eltern, aber das hat mich nur im Kopf vorangebracht. Ich habe Dinge verstehen können und auch das nur bedingt, denn ich war ja so voll von allem. Ich war ja randvoll mit negativen Gefühlen, Emotionen ja, ausgelaucht, dass ich überhaupt gar nicht wirklich in der Lage war, das auch alles zu verstehen und für mich, ja, irgendwie, ja, für mich zu verstehen einfach.
Ja, und dass es auch wirklich ankommt.
Ja, genau,
Ne?
danke. Ja,
Ja,
genau.
dass es so wirklich richtig ankommt. Also ich meine, verstehen ist ja noch mal das eine, das ist ja das Kognitive. Aber was du ja jetzt erzählt hast, was ich ganz spannend finde, was auch viel, wo sich wahrscheinlich auch viele, viele Menschen wiederfinden, ist, es muss im Körper ankommen. Du musst es einfach empfinden. Und es muss im Körper ankommen. Und erst dann, und ich sage dann immer, ich kriege dann immer so Ganzkörpergänsehaut,
Ja, kenne ich
wenn
nicht.
ich dann irgendwas richtig gesetzt hat. Und dann denke ich, ah, jetzt habe ich es begriffen. Na, jetzt kann ich es wirklich auch spüren im Körper. Und ich glaube, das hat bei dir auch so ein bisschen gefehlt, ne? Weil du hast ja gesagt, du hast dich gar nicht mehr gespürt und du warst
Überhaupt
wie
nicht.
tot, ja?
Ja, das kann man so sagen. Die Dame am Telefon, der habe ich eben ein bisschen was erzählt und die hat mich sofort abgeholt und sie hat dann damals gefragt, ob ich damit, weil alle gesagt haben, du musst damit leben lernen. Die Schulmedizin, das Internet, die überall steht, lernen sie mit ihrer Angst zu leben. Hä? What? Never ever. Ich möchte damit nicht leben. Ich meine, ich war Ende 30 wer will denn, ich lebe doch nicht noch 30, 40 Jahre mit dieser Angst, auf gar keinen Fall. Und sie hat mir eben das Gefühl gegeben, okay, Hypnose ist eine gute Möglichkeit, Ängste zu lösen. Und damals konnte ich mir natürlich überhaupt noch gar nicht darunter was vorstellen. Was wird denn das jetzt eigentlich? Ich habe mich aber verstanden gefühlt. Und somit hatte sie natürlich mein Vertrauen. Wir haben einen Termin gemacht. Der war dann 6 Wochen später, die längsten 6 Wochen meines Lebens wahrscheinlich. Ich bin dann mit meiner Freundin damals nach Düsseldorf gefahren und war in einem Institut für angewandte Hypnose das erste Mal und habe eine 4-stündige Intensivsitzung gemacht. Und meine Freundin hat mich danach gefragt, ja, was war denn jetzt eigentlich? Und ich habe zu ihr gesagt, du, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann dir sagen, irgendwas ist anders. So, es war nicht zu greifen und auch nicht zu beschreiben. Ich habe geweint, ich habe Situationen durchlebt, man hat mit mir interagiert in der Hypnose. Und ja, ich hatte Punkt diesen Tag keine einzige Panikattacke mehr.
Hammer, oder?
Das ist der Wahnsinn. Ich
Ja.
habe eine Hausaufgabe mitbekommen, musste mich irgendwie Wochen danach, das haben sie auch gesagt, du musst natürlich mitmachen. Ne? Du kannst nicht da hingehen und kannst sagen, so, alles klar, schön, keine Panik mehr. Naja, so ähnlich habe ich es fast gemacht. Da komme ich gleich noch zu. Und jetzt, und danach kannst du wieder in deine alten Muster zurückrattern. Das funktioniert nicht. Also, du musst geöffnet bleiben, um einfach deinen Weg dann weiterzugehen. Und jetzt hatte ich keine Panikattacken mehr, habe mich super gut gefühlt, habe eben auch die Hausaufgabe gemacht. Ich bekam dann, sollte mich 4-mal am Tag 20 Minuten hinlegen und eine Selbsthypnose machen. Und ich dachte so, Alter, seid ihr wahnsinnig? Weißt du, wie soll ich das denn machen? Ich in meinem Modus, wo ich mach, machen, habe ich aber, weil es war mir so unfassbar wichtig, weil diese Gefühle sind ja so elendig und es war mir einfach wichtig. Und habe ich gemacht, habe hier auch alle eingeweiht und das hat super geklappt und bin dann, hatte den tollsten 40. Geburtstag meines Lebens. Wirklich ganz fantastisch. Ja, und dann hat sich doch so ein bisschen das eingeschlichen, ach, jetzt geht's mir wieder gut. Und man fällt eben doch noch wieder in alte Muster und Prägungen zurück und habe dann weitergemacht und die Angst blieb trotzdem. Ich hatte zwar keine Panik mehr, aber die Angst blieb. Und so dieses Gefühl von, ah, da kommt noch mal eine Panikattacke, das war dann immer da. So in Situationen, wo ich es halt nicht haben wollte. Und das hat mich die ganzen Jahre begleitet. Ich konnte eben ganz viele Sachen nicht machen. Ich konnte kein Auto fahren, weil ich immer früher Panikattacken beim Autofahren hatte, ganz oft. Ich konnte nicht mehr auf die Autobahn fahren. So, dann war Autofahren an sich immer schwierig. Ich konnte nicht entspannt unten am Meer sitzen, weil ich dachte, okay, jetzt kommt die Ostsee gleich, wir ertrinken alle, ich muss hier weg. So, ich war immer noch im Fluchtmodus, ganz krass und ganz viel im Fluchtmodus. Mein Körper hat immer noch die Signale ausgesendet, richtig heftig. Und naja, was macht man dann? Man versucht irgendwie das Ganze zu umschiffen. Vermeidungstaktik. So, das mache ich nicht mehr, das mache ich, jenes mache ich nicht mehr und ja, und letztendlich war ich dann trotzdem noch die ganzen Jahre sehr, sehr eingeschränkt. Und es gab mal bessere und mal schlechtere Phasen. Und diese Hypnose ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Und irgendwann war dann wieder so, wo ich dachte, 2019 bin ich ja wieder nach Hamburg gezogen. Und jetzt wusste ich, ich muss eine lange Strecke fahren, 200 Kilometer, Ostsee, Hamburg. Verdammt, das kriege ich niemals hin. Wie soll ich das machen? Ich würde ja sterben, wenn ich immer Angst habe, jetzt beim Autofahren immer noch. Das schaffe ich nicht. Und dann habe ich weitergegoogelt und hatte auch schon jemanden im Hinterkopf. Das ist ja der Floris, wir kennen ihn ja beide. Und die Seite von Floris, die hat mich auch so unfassbar angesprochen, weil er mich eben auch so abgeholt hat mit all dem, was sich hinter einer Angststörung eben verbergen kann und wie sich das eben zusammensetzt mit der Kindheit und so weiter. Und dann bin ich zum Floris gegangen und habe genau 3 Hypnosesitzungen gehabt und konnte in der dritten Hypnosesitzung sagen, ich habe keine Angst mehr.
Und das ist wirklich total faszinierend, weil beim Floris, das ist nämlich der Unterschied, der nimmt den Körper mit.
Richtig. Genau. Du hast eben in der auflösenden Hypnose, die er ja entwickelt hat, die Chance, wirklich deinem Unterbewusstsein, und da kriege ich Gänsehaut hoch und runter, wirklich allem, allem, was du mitbringst, mal die Chance zu geben, völlig frei und authentisch sich zeigen zu dürfen, aus dir heraus und eben da genau mitgenommen zu sein und dann der Therapeut eben nur in Anführungszeichen offen ist, dich mental und wenn es sein muss, auch körperlich, ne, durch eine Umarmung oder auch durch eine Berührung einfach halten kann und du deinen Gefühlen oder Körperwahrnehmungen, was da eben kommt, Druck in der Brust, zugeschnürter Hals, mal wirklich Raum gibst und das damit dann eben lösen kannst, weil der Fokus eben drauf liegt, dass du das jetzt machen kannst. Jetzt ist jemand da, jetzt ist der Raum da, jemand, der dich liebevoll begleitet, der nicht fragt, der nicht wertet, der nicht urteilt, ne? Der einfach nur da ist. Und ja, und das war für mich der Tag, an dem ich entschieden habe, ich will das auch können. Ich will das auch machen. Mein Gott, wie einfach. Ich habe mich so viele, viele Jahre gequält und wie einfach. Natürlich ist Emotionsarbeit Schwerstarbeit. Na, also man ist erschöpft auch nach so einer Hypnose und müde. Oh, wie oft war ich müde, konnte meine Augen nicht mehr aufhalten. Ich musste mich hinlegen, mich ausruhen, schlafen. Und dennoch, dass ich mich im Grunde nur hinsetzen muss, eine gewisse Bereitschaft mitbringen muss, um mich zu öffnen und mich auch meinen Themen zu stellen. Ne? So. Aber dennoch im Grunde eine recht leichte und einfache Methode, in der ich sowas innerhalb kürzester Zeit lösen kann. Ja, und das habe ich gemacht.
Ja.
Das habe ich gemacht. Habe mich ausbilden lassen, war bei Floris eine Woche Selbsterfahrung, tiefe Selbsterfahrung und Anwendung. War auch in der Paracelsus-Schule, habe den psychologischen Berater, wollte natürlich auch mehr über die Krankheitsbilder und so weiter wissen. Und ja, und mache das heute sehr erfolgreich und mit Herzensleidenschaft in Hamburg und in Rostock. Und bin unfassbar dankbar für diese Methode, die eben auch nicht nur den Moment abdeckt und dir jetzt im Moment hilft, sondern nachhaltig. Ne? Weil wir wirklich ja in der Tiefe schauen, an die Ursachen gucken. Ne? Und immer so in dem Tempo, in dem es für dich gut ist. Und so habe ich es eben auch erleben dürfen. Ne? Mit jeder Hypnose habe ich immer ein Stück tiefer gucken können. Erst habe ich obenrum alles abgeräumt, ne? Was vielleicht noch relativ, ja, vielleicht nicht ganz so tief ging. Und dann hatte ich doch auch den Moment, nachdem du mich ja auch eingangs gefragt hattest, ob ich den Zusammenhang zwischen Angst und meiner Kindheit irgendwann erkannt habe. Und ich kann sagen, ja, das habe ich. Ich hatte nämlich diesen Moment, weil ich auch immer gefragt habe, wo kommt denn das her, verdammt? Das kann doch gar nicht sein. So, ne? Ich habe doch, es war doch gar nicht so schlimm. Ne? Es war dieser Moment, als mir klar wurde, dass wie ich als kleines Mädchen gelebt habe oder wie man es mir beigebracht hat, das war so nicht richtig. Es war
Ja.
einfach nicht richtig. Ich war nicht angenommen, nicht gesehen. Also sicherlich schon von seitens meiner Eltern, aber nicht auf meine Bedürfnisse. Ne? Es hat niemand mich abgeholt und gesagt, ach Mensch, Sönke, du, das mit deinem Papa oder ne, deine Mama ist viel arbeiten und so. Mich hat keiner in den Arm genommen und hat gesagt, das ist gar nicht schlimm und ich durfte nicht mal weinen oder so. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, mit Freundinnen, also darüber unterhalten hat man sich ja auch nicht. Wer will dann das sagen, sowas, ne? Zu Hause, obwohl das alle wussten. Wir hatten jetzt Klassentreffen, also das ist auch witzig, ne? So. Und da hatte ich diesen einen Moment, als ich als kleines Mädchen da eben hinter diesem Vorhang stand und mir gedacht habe, ja, das war's. Das war's. Und das sind diese Momente, die eben dazu geführt haben, dass es eben alles so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Ja. Und natürlich dann auch ständig in der Anspannung zu sein, ständig sein Umfeld zu regulieren, ne, damit man selbst einigermaßen sich sicher fühlt, weil wenn das Umfeld stabil ist, dann bin ich auch sicher und dann kann man irgendwann auch nicht mehr unterscheiden, weil du bist ja erwachsen, aber diese verletzten Anteile, die bleiben ja in diesem Kindheitsmodus und dann schiebt sich halt die Vergangenheit immer wieder über die Gegenwart und du kannst es einfach nicht mehr auseinanderhalten und im Körper sammelt sich dann so viel an und irgendwann spürst du einfach nichts mehr. Und das ist ja auch die Erfahrung, die ich gemacht habe damals. Ich habe ja die gleiche Ausbildung wie du gemacht. Die auflösende Hypnose geht halt einfach echt tief, weil die den Körper mitnimmt. Und der Körper zeigt natürlich auch, es wird bei dir wahrscheinlich auch so gewesen sein, total starke Abreaktionen, ne?
Absolut,
Ja.
absolut. Also von Kribbeln, Schwere über eben dieses, wie gesagt, Druck auf der Brust, wie als würde ein Elefant drauf sitzen, der Hals schnürt sich zu, bis hin zu starken Kopfschmerzen. Ich habe auch unfassbar viel geweint und Wut.
Ja.
Also auch diese Wutenergie, die wir uns ja auch nie erlauben, die dann auch nach und nach sich gezeigt haben und die ich dann auch rauslassen konnte, was ich ja heute auch meinen Klienten immer mit an die Hand gebe. Ne, so, oh, ich spüre Wut. Okay, alles klar, dann ne, gib Raum und lass kommen, so dass es einfach raus kann. Und diese Momente, ne, die ich ja so auch in den Anfangszeiten mit der auflösenden Hypnose hatte, Die habe ich heute natürlich auch noch, dass da Momente kommen, wenn ich zum Beispiel mit Kolleginnen arbeite, und das mache ich ja auch permanent, ne? Es rutscht ja immer mal wieder was hoch, was sich da noch angeschaut werden möchte. Und das hatte ich im letzten Jahr zum Beispiel, habe ich mit der lieben Nadja eine Hypnose oder sie mit mir gemacht. Und da wurde mir so klar, sie sagt dann, ja, du hast keine Grenzen. Deine Grenze nicht gewahrt. Und dann dachte ich so, Grenze? Ich weiß überhaupt nicht, was eine Grenze ist. Also in dem Moment habe ich festgestellt, ich weiß überhaupt nicht, was ist denn eine Grenze? Wo ist denn meine Grenze? Und das ist auch was ständig passiert ist, dass alle, ja, ich habe sie ja auch eingeladen, meine Grenzen zu übertreten. Und das ist halt permanent passiert. Und das hat mich natürlich auch krank und kaputt gemacht, ausgelaugt. Ja, und das ist eben im Laufe der Zeit eben, ja, hat sich das verändert. Ja, ich bin heute gesund. Ich muss nicht mit einer Angststörung leben. Ja, bin unfassbar ruhig und mittig geworden. Gut bei mir angekommen. Das spiegeln mir auch Menschen, die eben sagen: Wow, krass, du strahlst voll so eine innere Ruhe aus. Und klar habe ich heute auch noch Momente, das sind sicherlich auch lang antrainierte Sachen, dass ich schon auch ein Mensch bin, der viel agil unterwegs ist und der auch macht und so. Heute ist es aber nicht mehr unter Stress und Druck und Anspannung und immer mit dieser Angst im Nacken. Heute ist es ein Fließen. Ich bin viel besser im Wahrnehmen mir selbst gegenüber. Und wenn ich merke so, oh, Sönke, du, jetzt wird es Zeit mal für einen Tag frei. Jetzt wird es mal Zeit für eine Massage oder für ein schönes Buch, eine schöne Tasse Tee. Also das merke ich schon viel, viel eher. Das hatte ich alles früher nicht. Da war ich voll im Außen, habe alle abtariert, geguckt, wem kann ich noch was Gutes tun, und ich war völlig außen vor. Und heute ist es umgedreht. Allerdings gibt mir das natürlich, oder ist, sag ich mal, so ein kleiner Bonus in der Zusammenarbeit oder im Zusammensein mit Menschen, dass ich das gut fühlen kann mittlerweile. Ne? So durch es hat auch ein bisschen Vorteile, wenn man sowas hatte, dass man sehr fühlig ist anderen gegenüber, ne? Und sehr gut spüren kann, sehr gut wahrnehmen kann. Nur heute eben nicht mehr mit diesem aufopfernden Anteil, sondern mit einem gesunden Anteil, Menschen abzuholen, Menschen mitzunehmen. Ich mache ja hier die Pension auch, oder meinen Wunsch zu erfüllen, Wünsche von den Augen abzulesen. Hier heißt es ja auch ankommen und sein lassen. Ne? Und das vermittle ich auch sehr gerne. Und das nehmen die Menschen super gerne an. Die fühlen sich aufgehoben. Ne? Auf einmal da ist jemand, der nicht sagt, oh, ihr müsst bis 10 Uhr zum Frühstück kommen oder ihr müsst bis dann aus dem Zimmer raus. Es ist immer nur alles ein Müssen, Machen. Dies sollst du, das sollst du. Nö. Nö. Das gibt es für mich auch nicht mehr. Ja, es gibt Dinge, die muss ich machen, da komme ich nicht drum rum. Aber mein Leben ist frei. Es ist frei. Ich habe meine Grenzen. Ich kann immer mehr und besser kommunizieren, was ich möchte, was ich mir wünsche. Auch in der Partnerschaft. Ja, das spielt ja so unfassbar viel eine Rolle. Ich konnte früher auch nicht so richtig mit meiner Mutter sprechen. Ich bin immer in Tränen ausgebrochen, weil ich immer so dieses Gefühl hatte, hast du mich dann auch lieb? Hast du mich dann auch lieb? Bitte, bitte, hab mich doch auch lieb. Sie hat mal irgendwann gesagt, natürlich habe ich dich doch lieb. Ja, das wusste ich ja auch. Aber ich konnte es nicht fühlen. Ich konnte es nicht fühlen. So, und auch heute ist es so, wir haben wirklich ein sehr schönes Verhältnis. Es war zwischenzeitlich auch schon mal viel, viel angespannter, und ja, das ist alles sehr harmonisch geworden. Und auch da kann ich besser kommunizieren. Wenn meine Mutter früher was gesagt hat, dann war ich immer sofort das kleine Mädchen und, oh Gott, ja, muss ich machen. Und heute bin ich die erwachsene Frau, die eben sagen kann, nee, Mama, ich verstehe dich, okay. Aber ich sehe das so und so, und das ist jetzt meine Herangehensweise, oder so möchte ich das eben machen. Und ganz kurioserweise zum Anfang, man glaubt es ja nicht, verändert sie sich ja auch mit.
Ja.
Ja, sie ist viel, na, wie soll ich sagen, auch wohlwollender geworden, und sie hat nicht mehr dieses na, Sönke, das kannst du jetzt aber nicht machen. Doch, kann ich. Und das macht sie heute auch nicht mehr. Also es ist ein ganz anderes, ja, ein schönes Mutter-Tochter-Verhältnis, würde ich sagen, mittlerweile geworden. Na?
Ja, und das ist halt, das kommt natürlich auch davon, wenn du den Körper spürst, kannst du Grenzen spüren, deine eigenen. Und wenn du deine eigenen Grenzen über den Körper spürst, kannst du sie kommunizieren. Das heißt, dein Gegenüber weiß auch immer, woran er ist. Du weißt, woran du bist. Und dann geht es auch um Achtung und Respekt. Und auch darum, dass andere Menschen dir gegenüber die Grenzen wahren. Ja, das hört sich zwar so leicht an, ist aber harte Arbeit. Ja.
Allerdings. Und Prozess, auch das, ne? Also
Ja.
manch einer kommt ja auch und sagt so, machen wir jetzt mal drei Hypnosen oder wir gucken uns jetzt dreimal was an und ist es dann besser? Also das Versprechen kann ich nicht abgeben. Das ist immer die eigene Bereitschaft auch, ne?
Ja.
Und wie viel haben wir eben selbst auch erleben dürfen? Und ich sage immer, guck dir an, wann habe ich angefangen mit der Hypnose? Das erste Mal war ich 2014 und dann habe ich 2020 die Ausbildung bei Floris gemacht. Also ich mache das jetzt 5 Jahre fast. Und in diesen ganzen Jahren war das für mich auch ein Prozess und ist es
Ja.
ja immer noch. Und diesen Raum dürfen wir uns auch geben, der Raum der Entwicklung, der Integration von dem, was aufgelöst wurde. Ne, das braucht eben seine Zeit. Wir haben ja auch irgendwie ein ganzes Leben dafür gebraucht, das mal aufzustapeln in uns, oder?
Ja.
So, und diese Zeit, diesen Raum darf man sich noch geben. Und ich sage jedem, gib dir die Zeit, die es braucht, und du wirst es merken zur richtigen Zeit. Es wird kommen. Beim einen passiert es sofort, ne, wo sofort Lösung geschieht. Und beim anderen braucht es eben einen Moment Integration. Und ich hatte beides. Ich hatte sofort Lösung und spätere durch Integration Momente, wo ich dachte, so, hä? Wieso habe ich denn jetzt keine Angst mehr? Zum Beispiel beim Autofahren. Ich bin durch die Stadt Hamburg gefahren und stand an der Kreuzung und dachte, ich springe aus diesem Auto, ich raste aus, die Angst frisst mich auf. Und manchmal ist es heute so, dann fahre ich auch an diese Kreuzung, wo ich das hatte, und dann sitze ich im Auto und schmunzel. Weil ich dachte, wie heftig, es passiert einfach nichts mehr.
Ja.
Kommt kein ekelhaftes Gefühl mehr. Ich sitze da und habe Erinnerungen an etwas, was mich so lange begleitet hat, und bin da auch in gewisser Demut mir selbst gegenüber, weil ich so mutig war, auch mir das anzuschauen und mich wirklich all diesen krassen Erlebnissen und Emotionen einfach zu öffnen und das dann aus mir rausfließen zu lassen. Und das ist ja ein ganz spannender und auch tränenreicher Prozess gewesen. Und die Tränen
Ja.
sind auch immer noch mal da. Ne, also
Also wir sind ja nicht, wir sind ja Menschen, ne? Das
ja.
Leben zeigt uns ja auch immer wieder neue Themen und auch Dinge, die man angucken darf und wo man einfach auch sagen kann, okay, da darf ich noch mal hingucken. Du kannst dann entscheiden, will ich das jetzt oder will
Ja.
ich das nicht, ne? Aber vorher hast du einfach keine Wahl, wenn du nicht weißt, was mit dir los ist. Das finde ich so schlimm. Du hast einfach keine Wahl, weil du einfach so hilflos bist und nicht weißt, was stimmt mit mir nicht. Und dabei bist du vollkommen richtig. Du bist
Ja.
ja richtig, ne? Das ist ja deine Erfahrung und deine Erlebnisse, die dich zu dem gemacht haben, was du bist. Was würdest du denn, Sönke, den Hörern mitgeben, die eventuell eine gleiche Geschichte haben wie du oder viel besser ausgedrückt, die mit suchtkranken Eltern groß geworden sind? Was würdest du denen denn für einen Rat mitgeben?
Ja, der Rat mit suchtkranken Eltern, das ist wirklich im Grunde, wir können nichts dafür. Es ist etwas, was in unserem Leben war oder vielleicht auch noch ist bei dem einen oder anderen, was uns so lange begleitet hat, aber nicht zu uns gehört. Es ist nicht unser Thema. Es wurde zwar auf uns runterprojiziert, aber es ist nicht unser Thema. Ich kann nur raten, dass wir einfach schauen, dass wir auf uns achten in diesen Lebensphasen. Als Kind war es sicherlich weniger möglich, als Erwachsener habe ich vielleicht noch mal die Wahl. Unter Umständen muss man sich auch trennen.
Ja.
Ja, wenn es wirklich gar nicht geht und ich spüre, dass das wirklich mein Leben vereinnahmt, ne? Und das kenne ich ja auch von Klienten oder Klientinnen, die das sagen, dass diese Krankheit einfach sie selbst einnimmt. Und was ich auf jeden Fall sagen kann und den Hörern mitgeben möchte, Hörern und Hörerinnen, eine Angststörung ist nicht das Ende und ist nichts, was bleiben muss. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Eine Angststörung ist etwas, was dir zeigt, dass du irgendetwas in deinem Leben jetzt ändern musst. Jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen, jetzt. Und du findest die Menschen, die dich begleiten können. auf deinem Weg. Das habe ich auch. Ich habe die Menschen gefunden nach und nach. Manchmal sind es nur kleine Signale und bin unfassbar dankbar dafür und wünsche jedem, dass er den Mut hat, sich zu öffnen, nochmal in sich hineinzuhorchen und zu sagen, ja, ich kenne die Geschichte und ja, es geht mir auch nicht gut und ja, ich hatte eine scheiß Kindheit. Aber ich finde den Weg daraus. Und dafür schicke ich allen Hörerinnen und Hörern ganz viel Mut, ganz viel Liebe, ganz viel Energie, um dass sie sich auf ihren eigenen Weg begeben können. Von ganzem Herzen.
Das war so ein schöner Schlusssatz, Sönke, den lassen wir auch so stehen. Ich danke dir von ganzem Herzen für das tolle Interview. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir ganz viel oder dass du ganz viel den Hörerinnen und Hörern mitgeben konntest. Und vielen, vielen Dank, Sönke, und alles Gute für dich.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.